Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi.
Wie ein Profi hat sie den Drachen da hoch in den Himmel gewuchtet, sozusagen.
Es ist so schön meditativ.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste aus Neu-Delhi wünschen Peter Gerhardt
und Silke Dietrich. Ein Neustart. Du hast angefangen. Hallo Peter.
Hallo. Ja, du hast mir das Mikro so hingehalten, so einfach mal so. Und da blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als die ortsübliche Begrüßungsformel zu sprechen.
Genau. Und du liebst es doch auch, so spontan zu sein und einfach mal alle unsere Hörerinnen und Hörer zu begrüßen als allererster, oder?
Ja, auf jeden Fall als allererster dieses Mal. Und noch im Unabhängigkeitstaumel. Denn wir feiern hier gerade einen Unabhängigkeitstag nach dem anderen. Es ist sozusagen Unabhängigkeit. Unabhängigkeitssaison.
Absolut. Diese Augustwochen sind komplette Saison. Gestartet mit Pakistan, dann Indien, dann Afghanistan.
Genau so, ja, in der Reihenfolge. Mhm. Das ist ja das Schöne, also dass Pakistan und Indien ganz kurz hintereinander unabhängig geworden sind 1947. Pakistan am 14. August, Indien am 15. August. Und zwar nur ein paar Minuten nacheinander, aber eben vor und nach Mitternacht. Und deshalb unterschiedliche Unabhängigkeitstage feiern können und die Pakistaner so ein bisschen auf die Inder runterschauen und sie so als die jüngeren Brüder bezeichnen, weil das Land ja noch nicht so lange unabhängig ist wie Pakistan.
Ja, aber ich glaube so für alle, weil die beiden sind ja unglaubliche Erzfeinde, ist es auch besser, dass sie nicht am gleichen Tag ihre Unabhängigkeit von den Briten feiern, sondern und dann hat sogar noch Pakistan die Nase vorn, das ist ja auch immer wichtig.
Das stimmt in der Tat, weil Pakistan ansonsten sich ja immer so ein bisschen benachteiligt fühlt.
Der kleine Bruder.
Genau, es ist das deutlich kleinere Land von der Bevölkerung her, auch von der Fläche her. Das muslimische Land, das ja bei der Teilung von Britisch-Indien abgetrennt worden ist, sozusagen, um den Muslimen ein eigenes Land zu geben. Und die Pakistaner haben immer so ein bisschen, ja, fast kann man schon sagen, Minderwertigkeitsgefühle, wenn sie nach Indien blicken, auf den großen Bruder blicken. Und die werden dann oft mal überkompensiert, hat man so den Eindruck.
Es wird dann ja auch, es gibt ein totales Wettrüsten zwischen den beiden. Dann guckt man immer, wer hat die meisten atomaren Sprengköpfe. Beides Atommächte mittlerweile und Erzfeinde bis aufs Blut, definitiv. Das Verrückte ist, dass sich normalerweise Pakistaner und Inder ja auch gar nicht kennen. Die würden sich ja fast niemals treffen. Manche haben noch Familie da, aber das ist einfach auch schon viel zu lange her, mehr als 70 Jahre. Und lernen in den Schulen ja eigentlich auch, dass die eigentlichen Brüder eher so Bestien und Wölfe sind.
Richtig. Und das Bild, was auch in den Medien gezeichnet wird vom jeweils anderen Land, ist verheerend. Und also gerade hier in Indien, und das wird in Pakistan auch nicht anders sein, ich habe es dort noch nicht erlebt, aber vermutlich ist es so, eines der höchsten Schimpfwörter ist ja pakistanischer Spion. Also das heißt, jeder, der hier irgendwas politisch kritisiert, wird dann gleich als pakistanischer Spion gebrandmarkt und damit disqualifiziert, weil das hier so die höchste Form der politischen Vernichtung ist, sozusagen.
Ja, und alle erschrecken auch immer, wenn man dann erzählt, dass man Südasien-Korrespondent oder Korrespondentin ist. In Deutschland ist es oft so, wenn man dann erzählt, in welche Länder man reist, dann reißen immer alle die Augen auf, wenn man erzählt, Afghanistan. Was? Wirklich? Du gehst nach Afghanistan? Und hier wird das komplett wegignoriert. Und sobald man dann fallen lässt, dass man schon mal in Pakistan war, dann denken alle, oh Gott, und du lebst noch? Wie hast du das überlebt?
Ja, weil für die normalen Inderinnen und Inder ist es ja auch nicht möglich, nach Pakistan zu fahren, über die Grenze zu fahren. Umgekehrt ja auch nicht. Also die beiden Länder erteilen so gut wie überhaupt keine Visa. Da gibt es nur so ein paar Ausnahmen für medizinische Zwecke, wenn man zur Behandlung in das andere Land will. Und für religiöse Feierlichkeiten gibt es Ausnahmegenehmigungen. Für die Volksgruppe der Sikhs gibt es Ausnahmegenehmigungen, weil ein ganz wichtiger Sikh-Tempel in Pakistan liegt, und zwar kurz hinter der Grenze. Und da dürfen dann die Sikhs über die Grenze, aber auch nur bis zu diesem Tempel und müssen dann auch am selben Tag wieder zurück nach Indien. Aber ansonsten gibt es so gut wie überhaupt keinen Austausch und so gut wie überhaupt keine Möglichkeiten, da auf die andere Seite zu kommen. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und wenn man nichts voneinander weiß, dann steigen die Vorurteile und damit steigen dann oft auch die Animositäten. Und das ist hier ganz gut zu beobachten, wohin das führen kann. Nämlich dazu, dass sich dann auch an der Grenze immer mal wieder gegenseitig beschossen wird.
Und das ist ein wahnsinniges Fettnäpfchen auch. Also egal, wenn man in Pakistan ist, sollte man nicht zu viel über Indien schwärmen, schon gar nicht über das Essen, weil das ist natürlich im jeweiligen anderen Land definitiv immer besser. Aber ich meine, wir haben das jetzt über den Laufe der Jahre gelernt. Riesenfettnapf hat natürlich die US-Regierung begangen dieses Jahr.
Oh ja, das ist eine super schöne Geschichte, weil die haben eine Unteragentur der US-Regierung hat einen Tweet abgesetzt, zum pakistanischen Unabhängigkeitstag gratuliert und hat dummerweise die Fahne von Indien mit reingenommen in den Tweet. Das hat jetzt nicht für allzu viel Freude gesorgt.
Definitiv nicht. Ja, diese Grenzsituation zwischen Pakistan und Indien ist auch immer phänomenal, weil es gibt ganz wenige Flüge zwischen den beiden Ländern. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber erzählt, dass es für uns ganz schwierig ist, dann überhaupt dahin zu kommen. Was wir oft dann immer mal wieder gemacht haben, es gibt einen einzigen Grenzübergang zwischen Pakistan und Indien. Das ist in der Nähe von Amritsar im Norden von Indien. Und komm, wir gucken uns das Video nochmal an, weil das ist einfach verrückt, weil da natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht, aber es wirklich täglich eine Zeremonie gibt. Und natürlich auf beiden Seiten. Also ich habe sie mir auf der indischen Seite angeguckt, du glaube ich auch, ne?
Ja, ja, in der Tat, von der indischen Seite aus kommt man da relativ einfach hin, weil da gibt es ein riesen Stadion. Und hier sieht man auf dem Video schon, dann stehen sich die Grenztruppen gegenüber in so wirklich super ansehnlichen, schmucken Uniformen. Ja, ja. Die Inder so im sandfarbenen und die Pakistaner in schwarz. Und mit so
wahnsinnigen Hüten,
so Irokesenhüten, ne, eigentlich fast schon. Und führen dann wie so eine Art Ballett auf gegeneinander. Da marschieren dann die Soldaten an die Grenze, an die Linie und drohen sozusagen den gegenüberstehenden Soldaten mit der Faust und treten auch in deren Richtung. Das hat so eine richtige Choreografie und wird von beiden Seiten aus gemacht.
Und die Tritte sind einfach Wahnsinn, weil das ist nicht einfach nur so ein Tritt ein bisschen nach vorne, sondern die, ich glaube, das üben die wochenlang. Die können ihr Bein fast bis oben an die Schulter werfen. Und dann gibt's noch so einen Ruf manchmal, ich weiß nicht, ob wir den jetzt gleich auch mal im Video sehen. Das ist nämlich dann das noch, wer kann am längsten und am lautesten diesen Ruf halten. Da, jetzt, das müssen wir noch mal ganz kurz hören. Das sind jetzt die Inder. Das ist der Pakistanische. Hören Sie den Unterschied? Es ist ein wahnsinniges Spektakel. Auf der indischen Seite vorher, bevor diese Parade anfängt, wird auch getrommelt und getanzt. Dann sind Bollywood-Songs da. Die Leute treffen sich dann unten an der Grenze, bevor das Tor aufgeht, weil das geht nur ganz, ganz kurz auf während dieser Zeremonie und vorher nicht. Da geht das Tor zu.
Ja, genau. Und das wird jetzt gleich so richtig so mit Schmackes, also so richtig schweres Eisentor, so mit Schmackes zugemacht. Da wird dann abends eben die Grenze geschlossen. Und am nächsten Tag wieder aufgemacht und dann herrscht dort auch normaler Grenzverkehr. Also das ist in der Tat der einzige Grenzübergang, der offen ist zwischen beiden Ländern, wo man normal über die Grenze gehen kann, als Ausländer in aller Regel. Denn es gibt, wie gesagt, ja kaum Visa für die beiden jeweiligen Länder. Und dann kann man dort eben rüber. Und man muss zu Fuß rüber. Also man kann da nicht mit dem Auto fahren, sondern man muss zu Fuß rüber. Man muss sich dann absetzen lassen. Wie gesagt, ich habe das von indischer Seite einmal gemacht. Da wird man an so einem Häuschen abgesetzt, wo dann die ganzen Formalitäten erledigt werden. Und dann muss man zu Fuß gehen über die Grenze, seine Taschen und Koffer dann da mitschleppen. Auf der anderen Seite wieder in so ein Häuschen rein bei den Pakistanern und dann dort die Formalitäten. Und dann wird man da abgeholt an diesem Häuschen. Und das ist ganz süß. Oder?
Mit diesem Toy Train.
Genau.
Ja, es ist wirklich ein bisschen verrückt, weil damit man dann nicht noch weiter und länger zu Fuß gehen muss, weil natürlich an diesem Grenzgebiet ist es ein absolutes Niemandsland, kommt, was ist ein Toy Train auf Deutsch? Wie so ein Golfcaddy und hinten sind dann die kleinen Abteile noch mit dran, oder? Und dann ist noch so ein Kettchen, damit man das...
Ja, ja, genau. Man kennt diese kleinen Spielzeugzüge so von Stadtrundfahrten.
Oder? Ja, genau.
Da gibt es sowas häufig. Ja. Also in so Touristenorten sieht man das häufig, ne? Wo dann eben genau solche Spielzeugzüge, wo dann die Menschen drauf sitzen, alles ein bisschen überdimensioniert, beziehungsweise der Zug so ein bisschen unterdimensioniert. Und auf so ein Gefährt muss man dann seine ganzen Koffer hieven und dann wird man dann da zum Parkplatz gefahren, wo man sich dann abholen lassen kann.
Das dauert ewig und ich habe das Gefühl, die lassen einen natürlich auch noch mal extra warten. Ich habe auch ganz schön geschwitzt, weil man nie genau weiß, kommt man jetzt rein oder nicht, weil man kommt von der indischen Seite rein. Die sehen, dass man ein Visum hat für Indien, dass man in Indien lebt und dann stellen die natürlich auch ständig Fragen. Aber wenn ihr Südasien-Korrespondenten seid, könntet ihr genauso gut auch bei uns in Islamabad leben und die Stadt ist viel schöner als Neu-Delhi. Und ja, das ist immer ein bisschen tricky, ob man dann wirklich auch rüberkommt, weil diese Stimmung, die wir eben gehört haben, was wie so ein Stadion tatsächlich aussieht, ist nur für diese Zeit, wo die Parade stattfindet. Das sind täglich vielleicht so 1,5 Stunden. Danach ist die Stimmung eher, ja, also es gibt keine richtige Stimmung, finde ich, an der Wagga Border. Man merkt, finde ich, es ist fast so ein bisschen zu greifen, wie verfeindet die miteinander sind, weil diese Grenzbeamten ja auch nicht miteinander reden. Und es wird 100-mal abgestempelt. Ich weiß nicht, wie oft ich auf diesem kurzen Weg an wie vielen Häuschen vorbeigekommen bin und dachte, was hat sich genau jetzt in meinem Pass geändert? Welchen Stempel müsst ihr jetzt noch sehen? Aber ja, sehr viel Soldaten, sehr viel Kontrolle.
Und sehr viel Bürokratie, ja. Aber das ist ja hier ohnehin in Südasien so, dass hier gerne kontrolliert und abgestempelt wird und dann da doch nochmal das ein oder andere zusätzlich gemacht wird, wo man denkt, naja gut, ob das jetzt wirklich Not tut. Aber das ist hier ja so. Aber dafür hatten wir jetzt ja am Samstag auch einen ganz schönen Unabhängigkeitstag in Indien. Ja. Das ist ja auch dann immer schön. Erstens hatten wir super Wetter, muss man sagen. Ne? Also so strahlend blauen Himmel mit so kleinen weißen Schäfchenwolken. Das war schon ziemlich toll. Und das war eigentlich, fand ich schon mal so ein Highlight, weil dieser Tage ja hier im Monsun ansonsten eher so regenverhangenes Wetter ist. Und dann ist dieser strahlend blaue Himmel zusätzlich noch voll mit Drachen, die hier überall...
Ganz viele bunte Tupfer, es ist wunderschön, ja.
Ja, die hier steigen, also die Kinder, die Drachen steigen lassen und überall auf der Straße rumrennen und die Drachen hochziehen, auf den Hausdächern, auf den Dachterrassen, von denen aus Drachen gestartet werden. Du warst ja total eifrig, muss man sagen.
Ja, also, das stimmt.
Ich war total erstaunt. Silke war wirklich, also Respekt, muss man sagen. Also wie ein Profi hat sie den Drachen da hoch in den Himmel gewuchtet, sozusagen. Ich kriege ja sowas nicht hin. Ich bin für sowas völlig ungeeignet. Ich habe da ehrlich gesagt nicht die Geduld für, muss ich sagen. Und dann ist das mal 2 Minuten spannend, bis der Drachen dann oben ist. Ja Gott, und dann fliegt das Ding.
Oh ja, aber es ist so schön meditativ. Man blickt dann, und das war ja wirklich so schön, in diesem blauen Himmel. Und wir haben ja nicht das gemacht, was hier in Südasien sonst auch gerne gemacht wird. Dafür ist Afghanistan ja auch sehr berühmt, dass man eigentlich versucht, den jeweils anderen Drachen des Gegners sozusagen zu schneiden. Also die versuchen dann, also den Drachen so da drum zu wickeln, dass man dann an der anderen Kordel wieder so reißt und dann die Kordel zerreißt und dann hat man quasi verloren. Das kennt man bestimmt, der ein oder andere, der das Buch oder den Film Der Drachenläufer gesehen hat. So ähnlich ist das hier auch, aber hier ist es nicht so ganz kompetitiv. Ich war jetzt erstmal froh, dass der Drachen überhaupt in den Himmel gegangen ist. Und es sind andere Drachen, als wir die aus Deutschland kennen. Also ich habe als Kind auch oft Drachen steigen lassen, aber das waren dann große, bunte Plastikdrachen in verschiedenen Formen und Farben, manchmal noch mit so einem Schwanz irgendwie mit dran. Und den lassen wir auch anders steigen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass immer einer ziemlich weit vorgelaufen ist und dann sind wir erstmal ziemlich lang gelaufen, bis der überhaupt nach oben gegangen ist. Und hier sind die Drachen sehr viel leichter. Ich merke schon, du bist total begeistert. Peter, mir fallen gleich die Augen zu. Ich glaube, wir müssen wieder über Katzen reden, weil Drachen, die sind für Peter scheinbar nichts. Jedenfalls, das bringe ich noch kurz zu Ende, sind die sehr viel leichter. Deswegen ist es aber auch einfacher, die dann immer mit so ruckartigen Bewegungen dann schnell nach oben zu bringen. Dann braucht man nicht diesen Anlauf. Und dann muss man dann eben, wenn die Nasenspitze nach oben zeigt, kann man mehr Kordel lassen. Wenn es da unten zeigt oder sich ein bisschen dreht, dann muss man den Drachen wieder ein bisschen mehr festhalten. Dann muss man ihn schnell zurückholen. Und dann gibt es noch Unterschiede, wie uns die indischen Freunde dann auch erklärt haben, zwischen den Drachen selber. Der eine ist der eher so ein bisschen langweilig dann oben in der Luft hängt. Und dann gibt es aber die, mit denen man sich ein bisschen mehr beschäftigen muss, die sogenannten Naughty Boys.
Aha.
Okay, lass uns wieder über was anderes reden. Es sieht auf jeden Fall, immerhin fand er es ganz schön, wie das ausgesehen hat.
Ja, also in der Tat, ich habe mir das auch gerne angeguckt und wie gesagt, ich stand neben dir und habe mit Erstaunen gesehen, mit welchem Feuereifer du da den Drachen in den Himmel hast steigen lassen. Ja, wie gesagt, also Respekt, ja, so nach 5 Minuten dachte ich dann auch, gut, nun hat man es dann auch begriffen. Der Drache fliegt und hat so schnurrt, wenn man dran zieht, dann tut sie auch was, aber wenn man nicht dran zieht, ist auch gut.
Ja, dann landet er fast in den Bäumen und dann hat man noch hier diese ganz alten Spulen. Dann, da steht meistens noch einer dann daneben und der muss dann immer dafür sorgen, damit man nicht nachher auf die Kurbel tritt, dann muss der immer, aber das war dann dein Job, die Spule halten und kontemplativ sie drehen.
Genau, ja. Zum Aufwickeln war ich dann gut genug, um die Schnur dann wieder aufzuwickeln. Das durfte ich dann tun. In der Tat, ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so dämlich angestellt, aber das war dann mein Job, ja. Also das war unser Samstag zum Unabhängigkeitstag. Es gibt da ja sozusagen auch noch einen philosophischen Überbau zu diesen ganzen Drachen. Warum Drachensteigen wichtig ist an den Unabhängigkeitstagen? Das hängt damit zusammen, dass dieses Drachensteigen die Freiheit symbolisiert und die Freiheit in diesem Fall vom englischen Kolonialjoch, wenn man es jetzt mal so pathetisch ausdrücken möchte, also die Unabhängigkeit, die Freiheit eben aus der Kolonialzeit, die wird mit diesem Drachen steigen lassen gefeiert und symbolisiert. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Tradition und viel schöner als jede Art von Militärparade.
Auf jeden Fall. Manchmal wird sie noch ein bisschen kontrovers diskutiert, weil wenn die wirklich dieses Drachenschneiden machen, dann sind die Drachenschnüre wirklich sehr hart. Ich war mal in Afghanistan in einem Drachenladen, Entschuldigung, wenn wir jetzt wieder über Drachen reden, aber die packen da tatsächlich zersplittertes Glas mit rein, damit man besser schneiden kann quasi. Das kann ja auch ganz schön in den Finger schneiden, wenn du je nachdem, wie schnell die Kordel dann sozusagen nach oben gehen lässt. Aber diese Kordeln hängen nach dem Unabhängigkeitstag sehr oft einfach in irgendwelchen Bäumen oder über die Straßen hinweg. Da sind einige schon, also haben sich schon ziemlich heftig verletzt dann dabei.
Ja, es ist hier ja auch jetzt nicht so, dass das dann schnell entfernt wird, wenn dann irgendwo mal eine Leine hängt. Man hat es hier ja auch gerne mal zum Beispiel, dass Stromleitungen runterhängen, einfach so, die abgerissen sind und die dann einfach mit losen Enden irgendwo so über die Straße hängen, wo man auch nicht weiß, ist da noch Strom drauf oder nicht. Merken Sie, wie geschickt ich vom Drachen abgelenkt habe?
Aber das jetzt nochmal dazu, da habe ich wirklich letztens einen Fahrradfahrer beobachtet und das war wirklich hart, weil der ist mitten da reingefahren und hat sich fast daran aufgehängt. Und der war so mutig, der ist dann irgendwo hin, hat sich ein Messer besorgt und war so sauer, der hat es einfach komplett durchgeschnitten, das Kabel.
Ui, also Respekt, weil in der Tat, weil man
das
weiß...
Das würde ich mich nicht trauen.
Nee, man weiß ja auch nicht, ob da noch Strom drauf ist oder wo die herkommen, diese Kabel, und wann sie abgerissen sind, ob da das weiß man hier ja alles nie so genau. Ob das Haus nebendran jetzt ohne Strom ist, weil es denen den Strom dann abgedreht hat, dadurch, dass das gerissen ist. Das ist hier dann auch immer die Frage, naja gut, und dann hängen eben auch nach dem Unabhängigkeitstag immer noch die Drachenschnüre dann dazu und sind auch noch verletzungsanfällig. Aber es ist ja auch nicht das Einzige, was hier zu den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten, sagen wir mal, skurril ist oder bemerkenswert ist, weil wir hatten jetzt im Vorfeld dieser Unabhängigkeitsfeierlichkeiten ja noch ganz andere Dinge, die skurril sind. Da ist nämlich der Landkartenstreit, den es hier gibt. Also wenn Sie denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es sich bei Indien, Pakistan und auch den Nachbarländern wie Nepal, Bangladesch, Bhutan und auch China um festgelegte Länder...
Und Afghanistan.
Und Afghanistan, richtig, ja, stimmt auch, genau. Um festgelegte Länder handelt mit klar umrissenen Grenzen. Weit gefehlt. Es kam jetzt nämlich in den letzten Wochen jedes Land mit einer eigenen Karte raus. Und das Schöne ist, dass die sich in aller Regel um nicht ganz kleine Gebiete überschneiden. Das heißt also, dass das eine Land ein Gebiet für sich beansprucht, was eigentlich dem anderen gehört. Nepal hat, glaube ich, angefangen dieses Jahr, ne, mit dieser Geschichte.
Ich weiß gar nicht mehr, wer. Aber wir hatten dann ja auch die Auseinandersetzung an der Linie der aktuellen Kontrolle zwischen China und Indien. Das heißt ja auch nicht Grenze da. Genauso eine Linie haben wir auch zwischen Pakistan und Indien. Und naja, die Durand-Line zwischen Afghanistan und Pakistan ist quasi auch eine Linie. Also man spricht lieber von Linien als von Grenzen, weil die sind leichter zu verschieben.
Genau, weil in der Tat Grenzen sowas Endgültiges haben, das ist hier nicht gerne gesehen, weil auch das ist ein Überbleibsel der Unabhängigkeit von den Briten. Die Briten haben hier in weiten Teilen einfach mit dem Bleistift auf der Karte Grenzen gezogen und sich jetzt nicht groß darum gekümmert, wo die so durchlaufen und was die so alles voneinander trennen. Mhm. Und da gibt es dann Gebiete, die abgetrennt worden sind, die eigentlich von der Geschichte und von der Kultur her dem anderen Land zugehörig sich fühlen und gar nicht in dem Land bleiben wollen. Das bekannteste Beispiel ist eigentlich Kaschmir. Mhm. Wobei das nochmal eine andere Frage auch ist. Das ist jetzt nicht direkt durch die Grenzziehung von den Briten gekommen, sondern bei der Frage, zu welchem Land sich Kaschmir dazugehörig fühlen wollte nach der Unabhängigkeit, Pakistan oder Indien. Aber auch da gab es dann Kriege und auch da, du hast es schon gesagt, keine Grenze, sondern es gibt eine Line of Control, die in indischen Karten nicht eingezeichnet ist, um Himmels Willen. Nein, 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 die sind in indischen Karten verboten. Indien hat ganz Kaschmir als indisches Territorium eingetragen und Pakistan hat jetzt gekontert und hat auch ganz Kaschmir auf pakistanischen Karten eingezeichnet.
Und noch ein paar Teile von dem Bundesstaat unten drunter. Das hatte mich gewundert, dann noch von Gujarat, das ist jetzt auch...
Haben Sie auch mit eingemeindet?
Auch mit eingemeindet, ja. Das Verrückte ist, ich habe hier ganz viele Karten in meinem Zimmer hängen, aber in der Tat habe ich die alle in Indien gekauft. Wie ist denn das dann im Internet? Muss man dann eingeben, indische Karte aus Indien?
Das ist eine gute Frage, da habe ich jetzt auch noch nie drauf geachtet. Aber hier in Indien sind nicht indische Karten verboten. Also du darfst hier keine Karte aufhängen, die nicht das Indien, das offizielle indische Indien zeigt, sondern vielleicht das tatsächliche Indien, wo dann eben nämlich ein Teil von Kaschmir unter pakistanischer Verwaltung, würden die Pakistaner sagen, unter pakistanischer Besetzung, würden die Inder sagen, steht. Und das ist hier alles hoch umstritten und das ist jetzt auch nicht einfach nur mal so, was hier als Folklore betrieben wird, sondern das hat hier ja auch bitter ernsten Charakter, denn an all diesen Grenzen, wirklich an fast allen indischen Außengrenzen wird gekämpft. Ja. Also da wird geschossen und du hast auch das erwähnt, die Kämpfe mit den Chinesen, die es gegeben hat. Vor einigen Wochen, als die Chinesen dann auch versucht haben, ihre Grenze südwärts zu treiben. Richtung
ihre Linie.
Entschuldigung, ja. Genau, es handelt sich um keine Grenze. Das ist dann in der Tat nicht die Line of Control, die ist Richtung Pakistan, sondern die Line of Actual Control, die ist dann nach China. Und da gab es dann Scharmützel, bei dem 20 indische Soldaten ums Leben gekommen sind.
Ja, es ist auf jeden Fall heiß, sagen wir mal, an den Grenzen hier in Südasien.
Genau. Die Nepalesen haben dann nachgezogen und haben jetzt auch nochmal Teile Indiens für sich reklamiert und per Parlamentsbeschluss sozusagen zu sich eingemeindet und auf einer Karte, auf einer offiziellen nepalesischen Karte eingetragen. Inder natürlich auch gleich wieder protestiert. Dann gibt es um Bhutan gibt es immer wieder Streit, weil da gibt es ein Dreiländereck zwischen Indien, Bhutan und China. Auch da ist umstritten, wo die Grenze verläuft. Und man muss es ja eigentlich mal ganz sachlich sagen, in aller Regel handelt es sich ja um Hochgebirgsregionen, die nicht wirklich attraktiv sind, die wirtschaftlich völlig uninteressant sind, eigentlich Steinwüsten.
Also gerade da, wo die 20 indischen Soldaten umgekommen sind, deswegen hatten wir auch so wenig Bilder von da. Das liegt bei 4.000, 5.000 Metern Höhe. Und wirklich, also die krassesten Steinwüsten, die man sich vorstellen kann.
Ja, wir können das in Europa nicht mehr so nachvollziehen, obwohl es diese Streitigkeiten bei uns ja auch jahrhundertelang gab. Mhm. Und da wurde ja auch um Elsass-Lothringen zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich jahrhundertelang gestritten. Und man sollte sich da auch nicht so drüber erheben, weil das bei uns bis vor 70 Jahren, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs oder wenn man an Jugoslawien denkt, ja auch noch in der neueren Zeit durchaus eine Rolle gespielt hat. Also das ist hier aber was in Südasien eben eine ganz extrem große Rolle spielt und eine Rolle spielt, die das Verhältnis zwischen den Ländern und den Völkern hier auch doch deutlich vergiftet.
Jetzt haben wir mehr als 20 Minuten geredet und du hast nicht einmal die Katze erwähnt. Also wir haben ganz lustige Hörermails bekommen. Vielen Dank dafür, die gesagt haben, mehr Cat-Content. Aber wir haben gedacht, wir können es auch nicht jedes Mal machen.
Das müssen wir erklären für die Hörerinnen und Hörer, die beim letzten Mal nicht zugehört haben. Ich erzähle also
nein,
die Geschichte
der... Nein, fangen da nicht wieder von vorne an, Peter.
Na gut, dann eben keine Katze. Also dann haben wir doch Drachen drin dieses Mal. Das ist doch auch schon was Schönes.
Genau, sag doch einfach den Leuten, wo sie den Podcast von letzter Woche finden würden.
Den Podcast von der letzten Woche und von den Wochen davor. Und auch den von den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Studios weltweit. Den finden Sie unter ndr.de/Korrespondenten. Dort können Sie die alle runterladen. Auch in der ARD Audiothek können Sie die runterladen, die Korrespondenten-Podcasts. Und dann viel Spaß damit. Und und also den von der letzten Woche mit der Katze. Also
und Sie können uns dann auch gerne E-Mails schreiben, wenn Sie wirklich wollen, dass Peter die Katzengeschichte nochmal erzählt. Die E-Mail-Adresse ist neudeli@ndr.de, Neu-Delhi in einem Wort. Und jetzt tschüss Peter, mach's gut, bis nächste Woche und danke fürs Zuhören.
Tschüss Silke und keine Katze mehr.
Tschüss.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.